Ich weiss, in der Schweiz redet man nicht gerne über das Geld. Wie viel Geld hast du auf dem Konto?
mehr als 1'000 Franken.
Das ist nicht schlecht, reicht allerdings nicht, um eine ziemlich spezielle Domain zu kaufen, die jetzt im Angebot ist quasi. Es geht um AI.com. Was denkst du, wie viel hat die wert?
Also, um den Suspense jetzt ein bisschen wegzunehmen, ich habe natürlich deinen Artikel im Blick gelesen. Ich glaube, 100 Millionen ist gefallen.
100 Millionen, das ist zumindest da, wo der Larry Fischer, das ist ein 62-jähriger Domain-Makler, so sagt man dem, aus New York, der lebt in Brooklyn. Er handelt seit über 30 Jahren mit verschiedenen Internetadressen. Er hat unter anderem chat.com verkauft, messenger.com, sonst noch ganz einen Haufen so High-Profile-Sachen. Und jetzt ist er eben quasi AI.com am verhökern.
Ich habe natürlich recherchiert und AI.com im Browser eingegeben und das geht auf DeepSeek. Haben die gekauft?
Ja, es sind in den vergangenen Monaten immer wieder ganzen Haufen Gerüchte und Spekulationen unterwegs gewesen, weil es ist nicht nur auf DeepSeek gegangen, es ist vorher auch auf OpenAI gezeigt, dann mal eine kurzzeitig auf ein Video vom Tech-YouTuber, von Marcus Brownlee. Der aktuelle Besitzer oder die aktuelle Besitzerin, die Person möchte anonym bleiben, das hat Larry Fischer erzählt in einem Interview mit theinformation.com und hat aber gesagt, es hätte eigentlich den Kauf von dieser Domain, also auch vom aktuellen Besitzer, der hat nichts mit AI zu tun gehabt, es sind nämlich einfach seine Initialen, er hat die schon relativ lang und das sind seine Initialen und sie sind halt einfach zum richtigen Moment zugeschlagen.
Richtig, weil in USA beziehungsweise ja, mit .com kann man natürlich zwei und glaube sogar einstellige Domains kaufen in der Schweiz und das kann ich dir sagen, weiß ich, ist das nur für Bundesstellen oder Kantone erlaubt, genau. Also zhag.ch und so. Und
AR, um ein bisschen Ostschweiz zu treiben.
Absolut, genau. Sogar Halbkantone und, genau. Und private dürfen nur ab 3 Buchstaben nehmen.
Genau. Ja, die Frage ist eben, ich meine, 100 Millionen hätte ich ja gerne dafür. Nein, ist natürlich nicht unterschrieben worden. In Frage kommen wahrscheinlich sicher die grossen Firmen, die sich um da jetzt werden poolen.
Ja, ich finde es ein bisschen übertrieben. Also erstmal, das Geld ist sicher rum. Also man redet ja immer von irgendwie Hunderten von Milliarden, wenn es um AI geht. Dann wird man sicher 100 Millionen können locker machen. Sam Altman, der Chef von OpenAI, der hat ja letztens chat.com gekauft, und zwar für läppische 15 Millionen. Und chat.com linkt logischerweise auf ChatGPT, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich mehr chat.com als ChatGPT eintippe, wenn ich mal im Browser drauf muss. Also ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen ein Gag.
Ja, die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich vielleicht auch noch an Dotcom-Blasen erinnern. Die hat es in den 90er Jahren zur Jahrtausendwende, wo ganz ein Haufen Geld auch in so Domains geflossen sind und auch in Internetfirmen und wo die dann nachher geplatzt sind. Ja, dann haben sie nicht mehr so viel.
Was ist das meiste, was du schon für eine Domain gezahlt hast?
Ich glaube 59 Franken im Jahr.
Bei mir ist es 1'000 gewesen.
Wow.
Und zwar nicht für mich privat, sondern ich habe ja mal beim Blick am Abend gearbeitet. Und dann haben wir eine kurze URL wählen, BAA, blickamabend.ch, und das hat ein paar Westschweizer gehört, Bourse aux Arbres, also irgendwie eine Baumbörse. Da habe ich denen angeläutet, und die haben es nicht mehr gebraucht, habe ich schon gesehen, weil es ist schon weiss, dann habe ich denen angeläutet und toll verhandelt. Und dann haben wir die für 1'000 Stutz gekauft, aber blickamabend ist dann trotzdem irgendwann eingegangen.
Und ihr hört den AI-Podcast Prompt Zero. Am Mikrofon der Tobias Bolzon.
Und der Thomas Benkö.
Prompt Zero.
Wir reden jetzt über das Thema, wo sicher alle Gewerkschafter werden im Quadrat kumpen. Und zwar über eine Idee von einem Tech-Mogul, wie viel man soll arbeiten pro Woche. Zuerst mal die Frage an dich, Tobias, wie viele Stunden schaffst du pro Woche?
Ich bin da, glaube ich, relativ schweizerisch sehr im Durchschnitt, so 40 bis 42 Stunden. Aber natürlich eben, wenn ich unterwegs bin oder irgendetwas cover oder so, dann kann es auch mal deutlich mehr sein. Das sind aber ja kurzzeitige Events.
In dem Fall, Tobias, sorry, hättest du keine Chance bei Google DeepMind, AI, der AI-Abteilung von Google. Dort hat nämlich der Sergey Brin, das ist der Co-Gründer von Google, der ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, aber jetzt wegen AI wieder auftaucht ist. Der hat ein Schreiben rausgelassen an seine Mitarbeiter und drin hat er zum Beispiel, oder die Hauptmessage ist drin gestanden, wenn du bei Google DeepMind schaffst, dann ist deine Wochenarbeitszeit 60 Stunden.
Ja, das, er hat es als Sweet Spot bezeichnet für Produktivität. Das ist quasi da, wo man, wo einem abgefordert soll werden. Finde ich ziemlich viel.
Also Sweet Spot meint, eben, es ist so viel, wie du eigentlich leisten kannst, ohne dass du ausbrennst, dann über längere Zeit.
Das wollte ich natürlich auch wollen erfahren von jemandem, der es genau wissen muss, nämlich Christian Hunziker, ist Geschäftsführer von Swiss ICT, also ein Branchenverband von der IT-Branche in der Schweiz. Und ich habe ihn gefragt, was haltet er denn von dieser Forderung von Brin?
Die Aussage von Herrn Brin kann ich nur so tun, dass es ein bisschen romantisch verklärte Erinnerung ist an seine Gründungszeiten bei Google. Ich sage zum einen, ich denke, die meisten haben schon mal die Erfahrung gehabt, wenn sie irgendwo in einem Projekt sind, wo man so im Flow innen ist, wo man fokussiert ist, also in einem eingeschworenen Team innen, dass man wirklich in kurzer Zeit mit auch ein bisschen Sondereffort gut erreichen kann. Aber sind wir ehrlich, das ist, sind Ausnahmen und das ist nicht ein Normalfall.
Deine Reaktion auf das, Bill?
Ja, ich habe natürlich recht. Ich glaube, es kommt schon darauf an, ob du in was für einer Phase in deinem Leben du stehst. Eben hast du selber eine Firma, arbeitest neu mit. Also ich muss sagen, ich habe das auch mal ein bisschen erlebt. Es ist ein bisschen wie ein Startup gewesen, von dem wir über Blick Abend geredet. Der Vorgänger hat heute geheissen. Es war eine Arbeitszeitung gewesen. Dort habe ich wie zwei Jobs gemacht. Also ich habe mich selber ausbeuten lassen eigentlich. Hallo, wenn da mein Arbeitgeber zulässt. Und zwar habe ich wie zwei Jobs gemacht. Ich habe eine Tech-Seite gemacht und eine Community-Seite. Ich bin von morgen bis am späten Abend da gewesen, und zwar über Monate. Und irgendwann, aber eben, das kannst du machen, wenn du jung bist vielleicht, eben, wenn du irgendetwas aufbaust. Aber es ist schon eine Forderung, die vielleicht, ich weiß nicht, kann man sie in Amerika stellen und dann mit den europäischen Gesetzen das in Einklang bringen, weiß ich nicht, wie das funktioniert.
Ja, ich habe auch im Gespräch mit dem Christian Hunziker auch gesagt, ihm geht es jetzt nicht darum, quasi mit dem Finger auf Google zu zeigen, natürlich, aber eben, es ist eine absolute Forderung, natürlich, oder? Und was da auch machen mit einem, dass, wenn man jetzt regelmäßig wie 60 Stunden plus arbeiten, das habe ich ihn natürlich auch gefragt und das hat er gesagt.
Wenn wir über ein gewisses Pensum ausschaffen, dann sind wir fehleranfälliger, wir werden unvorsichtig und wir wissen mehr als eine leider tote Person, die genau wegen solcher Übermüdung, unvorsichtigem Vorgehen einfach gestorben ist. Oder? Jetzt kann man sagen, in der Software ist es nicht ganz so tragisch. Da sage ich aber nein, weil wenn man zum Beispiel dann Steuersoftware nimmt für Spitäler oder für kritische Infrastrukturen oder so, dann kann das sehr schnell sehr massive Auswirkungen haben.
Ja, also ich frage mich ja, wieso macht das Google? Also ich meine, ich finde auch, man muss jetzt die Arbeitszeit nicht super pingelig nehmen. Ich bin auch froh, dass wir uns ein bisschen, nicht locker, aber selber können einteilen. Vielleicht schaffst du mal einen Tag mehr. Dann kannst du mal anderen wieder kompensieren. Vielleicht schaffst du dann mal ein bisschen länger. Aber ich muss schon sagen, dass die Erfahrung zeigt, also wenn du dich natürlich für die Firma aufopferst, jahrelang und immer mehr schaffst, es bringt eigentlich nichts. Das machst du lieber deine Arbeit in der Zeit, wo du dafür gezahlt wirst. Und wieso macht es jetzt Google? Also ich meine, es kann ja wahrscheinlich nicht sein, also findet es keine Leute und die dort sind, müssen jetzt einfach alles machen oder man würde denken, Google hat genug Geld, um mehr Leute anstellen, dass die Arbeit ein bisschen besser verteilt werden.
Ja, es ist wahrscheinlich auch sicher ein grosser Konkurrenzdruck, wo auf all diesen eigentlich keine Firmen lastet. Oder irgendwie alle wollen die Ersten sein, um dann irgendwie das neue, beste, grosse Modell oder vielleicht sogar irgendwie ein Modell rauszubringen, das schlauer ist als wir Menschen. Oder? Da wird die Geschichtsbücher eingehen, sozusagen. Und da ist wahrscheinlich ein Druck, wo vielleicht auch jetzt da noch mitschwingt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, eben, wir reden ja über Google DeepMind, das ist eine Firma, die schon öfters gefallen ist in unserem Podcast. Das ist eben die AI-Abteilung von Google, die über die ganze Welt verstreut ist, auch gross in Zürich ist. Und von dort sind jetzt in den letzten Monate eigentlich für jedes AI-Startup oder für die AI-Firma, die auf Zürich kam, sind dort Leute abgeworben worden. Also angefangen von OpenAI, Anthropic, Copilot von Microsoft, haben sie alle die Leute dort geholt. Jetzt müssen die anderen vielleicht ein bisschen mehr arbeiten.
Wer weiß, ja. Ich habe dann noch gefragt, der Christian Hunziker, ja, wie es denn generell in der Schweiz aussieht.
Also, was mir gesehen, aber das ist natürlich eine Tendenz, jetzt eben, wenn wir die Studie noch nicht seit Jahrzehnten machen, wie die Salärstudie, sondern erst jetzt seit ein paar wenigen Jahren. Es ist eigentlich eher so, dass die Wochenarbeitszeit sich ein bisschen reduziert. Das sieht man übrigens auch im Bundesamt für Statistik, wo man sehen, dass die einzelnen Wochenstunden von einer Fachkraft oder von einer Arbeitskraft generell, dass die eher weniger ist. Das ist darauf zu hinweisen, dass wir in der Schweiz ein bisschen eine steigende Anzahl von Teilzeitpensen haben. Was man aber auch sieht, und das ist das Interessante, oder? Ist, dass die Produktivität gleichzeitig gesteigert wird. Oder? Also die Zahlen, die wir da haben, ist, dass es ungefähr um 1,8% gesteigert worden ist. Oder?
Die haben natürlich da gefragt, ja, wie er sich denn da erklärt. Oder einerseits geht die Arbeitszeit runter und die Produktivität geht raus. Und da hat er mir gesagt,
indem wir unsere Zeit effizienter einsetzen mit Werkzeugen. Also da gibt es einen Haufen Sachen. Ich denke, wenn ich jetzt auf informatikspezifische Sachen gehe, da gibt es Projektmethodiken, Agilität, die sich immer mehr durchsetzen tut, wo man zum Beispiel dann sieht, dass Leute eben auch mit den richtigen Methoden halt einfach effizienter arbeiten können. Es gibt unterstützende Werkzeuge. Ich meine, gerade KI, also die letzte Welle von KI hat gezeigt, dass man Werkzeuge tatsächlich auf dem Markt sind, die für viele zugänglich sind, die Effizienz steigern tun, oder? Und ich denke, die Schweiz hat es generell in der Schweiz immer fertig gebracht in den letzten Jahren, oder? Dass man die Produktivität immer wieder können steigern.
Da hat man natürlich recht. Was ich ein bisschen absurd finde, ist eben, man sagt ja, eben mit KI wird man effizienter. Wir haben bei uns beim Blick auch Effizienztools eingeführt, wo man da unsere Arbeit schneller machen kann. Und jetzt als ausgerechnete AI-Firma eigentlich sozusagen das Umgekehrte macht und eigentlich sagt, hey, ihr müsst jetzt mehr schaffen, obwohl ihr ja auch, also ich nehme jetzt mal an, bei Google DeepMind haben sie auch KI-Tools im Einsatz, sie machen es nicht nur. Das ist ein bisschen absurd.
Ja, das ist ein bisschen ein Paradox, ja. Er hat aber auch noch in dem Brief hat er ja noch andere Sachen gefordert oder sehr gebracht.
Genau, und zwar, er hat ein bisschen auf Elon Musk gemacht, und zwar hat er gesagt, dass die AI bei Google auch ein bisschen weniger Fesseln haben soll, hat sich dort ein bisschen an Grok angelehnt, also an der AI von Elon Musk, der auf X oder auf Twitter läuft. Es ist jetzt eh so ein Trend seit der Wahl von Trump, seit der zweiten zum US-Präsident, dass auch die Tech-Branche extrem aufgewirbelt wird. Man tut da die Diversity-Initiative runterfahren, da die DEI-Initiative, wie sie in Amerika heissen. Jetzt will auch Google die Guardrails wegtun, also dass man zum Beispiel kann, wenn man ein Bild generiert, Trump küsst Elon Musk, was zum Beispiel der Grok macht, aber andere sagen, nein, machen wir nicht, aus den und den Gründen will er jetzt auch wegfallen lassen.
Finde ich eine sehr bedenkliche Entwicklung, ehrlich gesagt, vor allem auch mit seiner doch sehr fadenscheinigen Begründung. Er hat gesagt, ja, wir sollen quasi ja die Verantwortung wieder mehr am Nutzer übergeben oder der Nutzerin übergeben. Und ja, also ich glaube, das Internet ohne Guardrails kann sich jeder vorstellen, wie das aussieht. Das hat einfach Pornografie und Gewalt und weiß ich nicht, was alles drin.
Ja, nicht schön. Ich finde ja den Approach, ein bisschen die Verantwortung am User zurückzugehen und am Schluss ist er die Schuld, was er mit diesen Tools macht, finde ich ja quasi nicht schlecht, aber es gibt wahrscheinlich auch dort einen Sweet Spot,
das Thema nochmal aufzugreifen, genau.
Um ein bisschen eben Zeug zulassen und gewisse Zeug zu blocken und mich verwundert vor allem, man kann es so oder so sehen, das ist okay, mich verwundert vor allem einfach das Hin und Her und eben, dass die Branche jetzt also so schnell auf den Trump reagiert, heisst wie irgendwie, ich weiß auch nicht, sie haben sich da keine eigene Überlegung gemacht.
Sie wollen sich einfach auf Linie bringen,
oder? Oder sie wollen sich auf Linie bringen und in meinen Arsch rühren, oder ich weiß auch nicht wieso. Ist jetzt auch sehr interessant, ein bisschen anzuschauen. Eben, also man hat es ja rundum gesehen, also irgendwie Facebook, wo eben da die Diversity-Initiative runterfährt.
Kommentatoren,
quasi Fact-Checking abgeschafft, genau. Eben jetzt Google, andere Firmen, die runtergehen. Apple ist relativ stabil geblieben. Also, sie wollen nichts ändern an diesen Initiativen. Ist interessant, einfach aus der Ferne mal anzuschauen, wie das die ganze Branche verändert. Und jetzt eben schafft man halt dann plötzlich länger.
Ja, also, ich meine, dort bei Apple ist es ja nicht nur Apple selber, oder? Also, ich meine, die haben ja gerade vor kurzem irgendwie auch die Quartalszahlen präsentiert und bei den Shareholder-Meetings. Und dort sind es, also, die Vorlage ist ja angetragen worden von extern, glaube irgendwie aus dem Umfeld von der Heritage Foundation, von den extrem rechts-erzkonservativen Think Tank in Anführungszeichen, wo eben genau da gefordert hat, dass wenn die DEI-Initiative zurückfährt und jetzt glaub, mit über 90% abgeschmettert worden nachher an dem Shareholder-Meeting. Lustigerweise auch bei sehr vielen anderen Firmen. Ich glaube, John Deere, auch als Beispiel.
Also
auch
über Traktorenfirma,
genau, auch über 90%.
Ja, ich meine, auch da, also überall gibt es natürlich Auswüchse und wahrscheinlich hat es auch bei diesen Diversity-Initiativen Auswüchse gegeben, also ich weiß auch nicht, da das mit der WC ist wahrscheinlich so ein bisschen plakativ, wo vielen auffällt oder so, oder wenn halt dann auf einmal irgendjemand befördert wird, nicht wegen dem Können, sondern halt, weil er irgendwie einem Geschlecht oder einer Ethnie angehört, das hört man immer, ist dann schwer zu beweisen, ob stimmt, aber das sind dann wahrscheinlich so Sachen, wo halt dann von den populistischen Politikern aufgespielt werden und dann als Grund genommen werden, so ein bisschen als Sündenbock vielleicht und eben
darum
man
zusammenfahren. Absolut, ein Scapegoat. Also,
ja. Jetzt möchten wir natürlich noch von euch wissen, wie viel arbeitet denn ihr in eurem Job pro Woche? Eben sind es die 40, wie es in der Schweiz üblich ist, sind es 60, wie Google will, oder vielleicht sogar noch mehr. Schreibt uns auf promptzero@blick.ch und dann können wir das aufnehmen. Auf dieser Adresse könnt ihr übrigens auch Feedback, Lob, Kritik senden.
Input.
Ja. Input, Themenvorschläge, wo wir uns darum kümmern.
In den letzten paar Tagen sind gerade mehrere neue grosse Sprachmodelle rausgekommen. Einerseits hat OpenAI ChatGPT 4.5 schon gestellt und andererseits Anthropic, der größte Konkurrent von OpenAI, das KI-Modell Claude Sonnet 3.7. Mir dunkt's langsam irgendwie wird es ein bisschen unübersichtlich mit all diesen O1s und O3 Minis und 3.5 und 3.7 und ich habe jetzt den Überblick verloren, muss ich sagen.
Ja, also vor allem bei OpenAI kommen die ja in höherer Kadenz, aber 4.5 ist jetzt etwas, wo viele gewartet haben. Wir haben die beide, also ich glaube, kurz kann man sagen, einfach je höher die Nummer, desto
besser.
Mehr kann es.
Außer bei
OpenAI, wo dann wieder das 1 besser ist als 3.
Genau. Ja, super kompliziert.
Aber wir haben die für euch getestet und können euch jetzt sagen, ob es sich lohnt oder nicht, beziehungsweise ja, lohnt. Ich meine, am Schluss muss man es ja eh brauchen. Aber wir sagen mal vielleicht, was die Vorteile sind. Tobias, du hast Anthropic Claude Sonnet 3.7 getestet. Was ist anders?
Der spannendste Ansatz ist, dass eigentlich ein hybrides Modell ist und vielleicht eben die ganze Namensgebung vielleicht bald ja dann schon an der Vergangenheit angehört, dass man muss nicht jedes Mal auswählen ich brauche jetzt irgendwie ein Modell, wo quasi Reasoning kann oder gut ist in Mathematik oder irgendwie gut irgendwie Sachen kann, Bilder kann generieren, sondern dass das quasi das Modell ja selber weiss, was das man will und
also
dann entsprechend
aufgrund
die richtigen Teile.
Aufgrund von dem Prompt und selber herausfinden,
genau,
mit welchem Modell dann sie jetzt antworten.
Genau, und das ist eigentlich der erste Schritt von Claude Sonnet 3.7 ist eigentlich eben ein hybrides Reasoning-Modell, wie Sie sagen. Anthropic hat es so vorgestellt, dass eigentlich genauso wie wir Menschen ein Gehirn haben und schnell können auf kurze Sachen antworten, kann man auch quasi mit dem gleichen Gehirn, in dem Fall mit dem gleichen Claude, Prompts erledigen, die vielleicht halt mehr Zeit brauchen oder mehr Zeit zum Nachdenken. Und da ist eigentlich so die integrierte Fähigkeit von dem, eben wie gesagt, dem Reasoning in dem Fachjargon, das ist eigentlich das Neue an dem Ganzen.
Ja, ich muss dir ja voll vertrauen, Tobias, was du sagst, weil ich zahle nicht für Claude und kann darum das neueste Modell noch nicht ausprobieren. Also ich bin bei 3.5 stehen geblieben.
Genau, das ist ja so. Bisher kann man eben auch 3.7 kann man nur ausprobieren, wenn man zahlt für Claude, für den Claude.
Was man so ein bisschen gehört von Anthropic, also was ich den grössten Unterschied finde zu OpenAI oder ChatGPT, ist, dass es eben noch kein Internetanschluss hat sozusagen. Also aktuelle Sachen kann ich noch nicht fragen. Das hat es mal geheißen Chemie?
Heisst es immer noch Chemie. Also, aber es gibt noch keinen Zeitrahmen dafür. Aber okay. Gerade kürzlich hat sich der Dario Amodei wieder geäussert, dass er da nach wie vor in der Pipeline ist. Und der Grund, wieso dass es noch nicht gekommen ist, hat er auch gesagt, er hat gefunden, quasi, ja, bisher hat man sich quasi halt auf professionelle Nutzerinnen und Nutzer, aka Programmiererinnen und Programmierer konzentriert, die da eher weniger bräuchten. Und jetzt will man sich aber auch mehr Richtung quasi generelle Anwenderinnen und Anwender richten und darum dürfen wir es jetzt dann quasi lancieren. Aber ohne Zeitrahmen.
Also wenn du jetzt würdest einen Rat geben unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt nicht zahlen für Claude, lohnt es sich für 3.7 anfangen zu zahlen oder soll man warten, bis es vielleicht gratis verfügbar ist?
Man, das ist immer, unterm Strich ist es ist ein subjektives Empfinden ein bisschen. Ich glaube, es lohnt sich mal zum Zahlen, zum selber auszuprobieren, zum mit diesen Sachen auszuprobieren, die man es vielleicht auch brauchen würde. Ich habe so ein bisschen einen Test, den ich mache, wo ich eigentlich jedem Modell gebe und sage quasi, hey, machen wir ein Pac-Man-Game in HTML, das funktioniert, also ohne noch quasi etwas müssen daraus zu ergänzen, wo ich spielen kann mit den Pfeiltasten im Browser. 3.7 Sonnet ist das Modell, das es bisher am besten hat können. Es hat immer noch nicht ganz funktioniert zum Spielen, aber es ist am nächsten an Original gekommen.
Ja, das Programmieren ist ein guter Punkt. Wir als Journalisten reden natürlich, wenn wir über AI reden, vor allem über Sprache und Text und ich weiß auch nicht was. Aber eben, AI ist natürlich auch zum Programmieren da und was so die Experten sagen, die ich verfolge im Netz, ist, dass Sonnet 3.7 vor allem super sei zum Programmieren. Und zwar nicht unbedingt, weil es besser sei als 3.5 von der Art her, aber es DGD geht relativ intuitiv darstellen, dass du als Mensch relativ schnell draus kommst, was jetzt mit dem Zeug machen musst. Das heisst also, wenn ihr codiert oder codet, dann ist 3.7 sicher mal ein Versuch wert.
Es sind ja gleichzeitig noch ein Coding Agent vorgestellt, Claude Code heisst der. Ein lustiger Name, wenn man es schnell sagt, merke ich gerade. Das ist eigentlich ein Tool für Softwareentwickler, wo selbstständig nicht nur Programmcode erstellen, sondern halt auch durchsuchen, bearbeiten, testen und dann auch noch publizieren. Also eigentlich ja, so ein bisschen die ganze Pipeline, wenn man so will. Ist aber bisher kann man sich erst dafür anmelden, also ist noch, der Zugang ist noch limitiert zu dem Bereich. Aber um es vielleicht noch schnell den Bogen zu machen und das Fazit zu machen, es ist sicher keine Revolution im Vergleich zu 3.5 schon gar nicht. Es ist eine Evolution, darum auch die Namensgebung, der grosse Sprung, wenn er dann kommt, so wie bei allen, wird dann bei 4.0 sein, zumindest was Anthropic betrifft. Und auch dort gilt eben einfach selber ausprobieren mit den Sachen, die man wirklich brauchen will. Und klar, die Modelle werden immer besser, aber mittlerweile sind wir wirklich bei sehr kleinen Verbesserungen, die sie jeweils mit sich bringen.
Und immer, wenn wir über Claude und Anthropic reden, tue ich immer als Fun Fact dazugeben, dass keiner eine Ahnung hat, warum Claude Claude heisst. Auch Claude selber nicht. Weiss es immer noch nicht. Vielleicht wird das Rätsel dann irgendwann mal gelöst.
Gehen wir noch über zum Sam Altman, dem Chef von OpenAI. Du hast ChatGPT 4.5 getestet. Was sind dort deine Eindrücke gewesen?
Ja, da muss man zuerst mal sagen, es hat natürlich eine mega Hürde drin. Auch das gibt es nicht gratis, sondern es gibt es nicht mal für ein bisschen Geld, sondern man muss ganz tief in die Tasche langen. Und zwar muss man Pro-Subscriber sein. Also das heisst,
200 Stutz.
$200 oder Stutz, ja, Dollar pro Monat zahlen. Und erst dann kann man es anschauen. Wir haben uns ja mit unserer Buchhaltung auseinandergesetzt und haben uns können so einen Account erschnorren und können das jetzt eben machen. Und also zuerst mal gibt es 4.5 Nummer für eben die ganz viel zahlen. Und OpenAI sagt, es ist menschlicher. Also die Interaktionen bzw. die Antworten vom Chatbot sind ein bisschen wärmer und menschlicher. Beziehungsweise haben die Leute gesagt, die das zuvor haben können testen. OpenAI hat gleichzeitig mit dem Launch von 4.5 so ein Z-Card heißt, glaube ich.
Z-Card,
ja, veröffentlicht. Also, wo sie da Untersuchungen gemacht haben, wie das läuft. Haben dann auch gewisse Leute aus der Branche Early Access gegeben. Und ja, die haben vor allem gesagt, es ist, die Interaktion ist menschlicher.
Und ist das auch etwas, was du beobachtet hast? Oder?
Eben, es ist relativ neu. Ich habe jetzt nicht unglaublich viel Versuche gemacht mit 4.5. Es ist gut. Also auch da, von 4O, nicht 4-0, von 4O auf 4,5. Es ist wirklich sehr kompliziert.
Ja, es ist sehr kompliziert.
ist jetzt für mich nicht wahnsinnig, aber es ist auch noch ein Early Preview, auch jetzt, wie so aufgeschaltet, so ein bisschen ein Forschungsmodell. Sie sollen noch ein bisschen, auch jetzt ein bisschen Live-Feedback von User einholen und das wahrscheinlich ein bisschen am lebenden Objekt verbessern, bis dann ausgeholt werden. Jetzt wirst du natürlich fragen, wann wird das dann ausgeholt? Mhm. Und so zuerst kommen jetzt noch Plus-User da, das sind die, die $20 pro Monat zahlen. Der Sam Altman hat gerade diese Woche geschrieben, wahrscheinlich nächste Woche. Also bis jetzt ist wirklich nur noch erst für die, die ganz viel zahlen, verfügbar. Und dann bis Gratis-User überkommen, wird es wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen gehen. Ist etwas, was mich ein bisschen überrascht hat, besonders nach dem DeepSeek-Aufruhr, was da vor ein paar Wochen gegeben hat, wo Chinesen da der Branche gezeigt haben, was möglich ist. Haben wir eigentlich gemeint, jetzt kommen die Sachen schneller für Gratis-User, weil eben DeepSeek ist ja gratis, muss aber sich relativ gedulden.
Aber kannst du sagen, ist das jetzt das 4.5-Modell, ist das ja etwas für, wo der normale Nutzer oder die normale Nutzerin braucht, oder ist das etwas für Pro-User?
Also wenn ich es richtig einschätze, ist ja bei ChatGPT immer so ein bisschen das allgemeine Modell, wo du eigentlich für Everyday-Tasks kannst nutzen. Das ist jetzt bis jetzt eben 4O gewesen, und wenn du dann Reasoning willst, ist O1 oder O3 oder was auch immer dann gewesen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich so ein normales Modell werden, wo man halt dann eben für alle Aufgaben wir brauchen, wo der erste Anlaufpunkt ist. Was auch interessant war, ist, in den Tests, die OpenAI bzw. die Early Access User gemacht haben, sind ein bisschen lustige oder interessante Details rausgekommen. Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass eben Modell 4.5 gut ist, anderen AI-Modellen Geld abzuluchsen.
Wie ist das gegangen?
Und zwar, das war ein Test gewesen, irgendwie eben, also man hat ihnen die Aufgabe gegeben, mit anderen AI-Modellen zu interagieren und sie davor zu überzeugen, dass sie ihnen ja virtuelle oder Dollar sollen zahlen, also virtuelle Sachen. 4.5 ist da relativ gut gewesen, und zwar der Trick ist gewesen, 4.5 hat dann immer sehr kleine Beträge verlangt, so quasi bettlermäßig. Und das hat irgendwie funktioniert.
Also das Münz.
Das Münz sozusagen, ja, genau.
Ja, lustig. Ja gut, man kann sagen, eben OpenAI ist sicher auch gut, um dir Geld abknüpfen, weil sie haben es auch ja geschafft, dass du $200 zahlst für 4.5.
Etwas, was 4.5 nicht so gut drin ist, und das wird dir gefallen als vorsichtiger Mensch, ist, es ist bei gewissen Antworten manchmal zu übervorsichtig. Also eigentlich genau das Gegenteil, was jetzt der Sergey Brin mit Google vorhat. Es hat bei gewissen Antworten oder bei gewissen Fragen die Antwort verweigert im Vergleich zu 4.0. Nein, 4.0. Mein Gott, ich bin verwirrt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was jetzt noch anschaut und ein bisschen ausbügelt, dass dann ja da nicht zu viel mit Handschuhen rumgespielt wird. Also dass die Fragen hart angefasst werden und beantwortet werden.
Alright. Aber wenn ich mir wünschen würde, wäre ein bisschen ein Frühlingsputz von diesen AI-Firmen, dass sie ein bisschen Ahnung in ihre Namensgebung zumindest reinbringen, dass sie vielleicht auch Modelle kombinieren miteinander.
Ja.
Wird einfacher für alle vielleicht.
Und ich glaube auch bei OpenAI wird es darauf rauslaufen, dass dann bald einmal das Modell oder der AI selber erkennt, Sprachmodell, welches Modell sie für die Antwort sollen nehmen. So, wir haben über Sprachmodell geredet und jetzt geht es weiter mit News to Use. Und zwar, wir gehen noch ein bisschen mehr ins Consumerige rein und AI, und wir reden jetzt über Apple und AI. Ein schwieriges Thema. Die wertvollste Firma von der Welt mit ganz viel Geld, was bis jetzt noch nicht so auf die Reihe gebracht hat, in dem Bereich Fuß zu fassen. Aber ich glaube, alles neu macht der Frühling und der April.
Das gehört man so, ja. Also Apple hat ja Apple Intelligence vorgestellt an der Entwicklerkonferenz 2024 und seither tröpfelt so die Funktionen langsam ein bisschen rein. Der grosse Teil ist nicht einmal zum Start vom neuen iPhone im September ready gewesen, sondern irgendwie erst später gekommen und teilen auch erst im Dezember.
Und nicht jetzt, mal zum Start vom neuen iPhone 16e.
Genau, ja, letzte Woche. Und eben, du sagst, alles neu macht der Frühling. Im April sollte es dann auch auf Deutsch kommen, Apple Intelligence, zumindest ein grosser Teil. Du hast dir die Public Beta, die man jetzt installieren kann, wagemutig auf dein Handy runtergeladen. Erzähl mal, was sind jetzt so deine Erfahrungen in den letzten Tagen? Wie viel intelligenter bist du jetzt?
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich habe fast ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit AI im Beruf. Und ich muss aber sagen, auf meinem Handy habe ich es jetzt noch nicht so wirklich. Also weder habe ich es vermisst, dass es nicht da gewesen ist, noch kann ich es jetzt brauchen. Also es ist auch, ich muss mich auch zuerst noch ein bisschen daran gewöhnen. Ich habe die Public Beta, ich glaube, letzte Woche runtergeladen. Und eben, es kommt so tröpfelweise aufs iPhone, wo man es zum Beispiel erkennt, ist im Mailprogramm. Also wenn ich jetzt dir ein Mail schreibe, muss ich das nicht mehr selber schreiben, sondern ich gebe zum Beispiel einfach das Thema ein, was es ungefähr geht, und dann schreibe ich das selber. Oder wenn ich es geschrieben habe, kann ich sagen, du es noch ein bisschen förmlicher formulieren, vielleicht wenn du mein Chef wärst.
Genau, ich habe gestern von dir sehr eine hochgestochene Nachricht bekommen.
Genau, wir sind heute haben wir einen Termin gehabt am Flughafen und statt dass ich einfach gefragt habe, hey, wenn wir uns treffen, hat Apple da etwas zusammengeschwurbelt.
Genau, das ist relativ lang gewesen. Wie viel hast du dort, weißt du quasi dein Prompt gewesen?
Eben der Prompt, es hat dich auch noch gelobt. Ich habe gesagt, schreibe an Tobias, wenn wir uns morgen am Flughafen treffen und loben auch für seine Arbeit. Also es ist eigentlich länger gegangen, als wenn ich dir einfach ein SMS geschrieben habe. Ich bin ja eh nicht einer, der sehr lange Mails schreibt. Ich halte seit Jahren daran, dass höchstens 3 Sätze. Das heisst, ich brauche das eigentlich nicht. Und auch Mail-Zusammenfassungen, für das brauche ich es jetzt nicht gross. Aber es ist eine Funktion, die da ist. Und ich habe mir überlegt, für wen ist das? Why not? Also vielleicht, wenn jetzt einer nicht gut Deutsch kann oder ja, vielleicht ein Teenager, der irgendwie an einer Firma etwas muss schreiben oder so Sachen, ist das vielleicht eine Unterstützung. Vielleicht bin ich auch ein bisschen snobistisch, weil ich mich ja als Journalist mit Sprache beschäftige, dann denke ich, ich brauche das nicht. Vielleicht andere eben, die nicht so geübt sind in Deutsch, für die ist das etwas. Ist jetzt jedenfalls verfügbar. Bis jetzt ist es nur für haben wir es nur auf Englisch können brauchen. Und jetzt, beziehungsweise wenn dann 18.4 rauskommt, ist auf Deutsch verfügbar. Das ist zum Beispiel so eine Funktion. Hingegen habe ich die Funktion nicht gefunden in iMessages. Du bist ja einer von denen, der nicht WhatsApp braucht, sondern halt eben iMessages. Das ist ja auch ein Apple-Service und entweder hat es das nicht oder ich habe es nicht gefunden. Also die muss ich weiterhin von Hand tippen.
Also ich hätte ja können zurückschreiben, es hätte einen Vorschlag gemacht, quasi vielen Dank, lieber Bö. Aber du würdest mir jetzt ernsthaft weismachen, dass ich freue mich schon sehr darauf, dich zu sehen, dass da gar nicht von dir gekommen ist, sondern einfach eine AI geschrieben hat.
Du hast erraten, aber ich freue mich trotzdem, dich zu sehen. Auch wenn ich das nicht immer dazu schreibe. Du hast dich auch mit AI beschäftigt. Was sind denn so, also und Apple beschäftigt, was sind denn so andere Apps oder Funktionen, wo man das merkt als User?
Also eine von meiner Meinung nach nützlichsten Funktionen in dem ganzen Kollektiv an Funktionen, die eben unter Apple Intelligence gebündelt sind, das sind quasi Zusammenfassungen von Notifications. Dort hat es noch einen kleinen Eklat gegeben letztens. BBC hat sich extrem beklagt bei Apple, dass die Push-Meldungen zusammengefasst worden sind von ihrer App, und zwar komplett falsch, dass irgendwelche Leute totgeschrieben worden sind, die noch am Leben sind, dass es einfach wirklich, es ist voller Fehler gewesen. Darauf aber hat Apple die dann deaktiviert, sind bis heute noch deaktiviert, man kann sie noch nicht aktivieren, quasi bei der Kategorie News.
Ja, aber man hat es vorher gerade probiert, genau. Im Vorbereitung auf die Sendung, genau. Aber bei anderen Apps, wie zum Beispiel Slack oder
Gmail. Genau, dort finde ich es zum Beispiel super praktisch. Also, und dort habe ich jetzt da noch nie gross festgestellt, dass es wirklich einen Fehler gegeben hat. Dort sind es sehr kurz und prägnant zusammengefasst worden. Also meistens nimmst du dann die obersten 3 E-Mails, wo es dann irgendwie halt zusammenfasst zu einer Push-Mitteilung, und dann hast du halt wirklich auf sehr einem kurzen Platz, weißt du, um was es geht oder was das neu ist.
Und wenn sich dann trotzdem informiert, kannst du draufklicken und siehst dann die einzelnen Meldungen sowieso.
Genau, aber du siehst, also ich meine, wir verlieren uns jetzt da in einem winzigen Detail, wo eigentlich auch schon ein bisschen zeigt, wie
nerdig wir sind.
Wie langsam, dass es vielleicht auch vorwärts geht. Ja. Oder? Also halt so Apple Intelligence, da wo dann wirklich auch an der Entwicklerkonferenz für irgendwie viel Aufsehen gesorgt hat, ist quasi die Anbindung an ChatGPT, oder? Also halt, dass man über Siri auch direkt ChatGPT fragen kann. Und hey, ja, das ist cool, habe ich kürzlich auch ausprobiert, eben auf meinem Roadtrip. Kannst mit Siri kannst quasi direkt ChatGPT triggern, ohne dass du am Handy rumfummeln musst. Was super ist während dem Autofahren, aber da kann ja nicht die grosse Funktion sein. Quasi.
Eben genau, man kann in den Einstellungen kann man, seinen ChatGPT-Account mit dem Apple-Account verknüpfen und dann, eben, dann ist das möglich. Eine andere Funktion, die ich völlig unsinnig finde, ist der, ich weiß gar nicht, wie es heisst, Emoji-Playground oder Image-Playground.
Image-Playground, Emoji ist dann nochmal etwas anderes.
Genau. Und zwar, ich nerv mich schon über das App-Icon, wo völlig nicht Apple-like clean, sondern irgendwie ein Hündli oder ein Büsi ist, sehr kindlich. Und wenn man da reinklickt, dann kann man Stichwort eingeben, also ich weiß auch nicht, Baum und Vogel, See und ich weiß auch nicht was. Und Apple tut dann das kombinieren und tut mir dann irgendein ein Kombibild anzeigen.
Genau, und das grosse Stichwort dort ist so ein bisschen das Uncanny Valley, dass etwas so aussieht oder wie du und ich, aber es irgendwie halt eben doch nicht so richtig ist und darum recht, also bei mir lösen die Bilder alle recht unbehagen aus, zum Beispiel, zumindest die, die ich bisher generiert
habe. Ja, man kann ja drüber auch also zum Beispiel Selfies von sich aufladen, dass er dann einen künstlichen Bö macht oder einen Tobias und das sieht dann nicht mal annähernd ähnlich aus wie der Mensch selber.
Genau. Wenn ich schon ein paar Mal gebraucht habe, sind das andere, was du vorher angesprochen hast, ist Genmoji. Das quasi, man kann selber in Anführungs- und Schlusszeichen Emojis machen, die aber keine Emojis sind. Das sind einfach kleine Bilder, die man dann direkt verschicken kann, über iMessage zum Beispiel. Da betrifft die jetzt ja weniger als nicht iMessage.
Geht das nur im Apple-Universum oder kann ich das auch meiner Android-Kollegen schicken?
Es ist ein Bild. Also es ist auch einfach ein kleines Bild, das du kannst verschicken. Du kannst es aber es ist quasi über das Emoji-Keyboard kannst du es aufrufen und dort dann nachher das neue Genmoji erzeugen und die sind dann nachher, sobald du es einmal verschickt hast, sind sie nachher dann auch in deinem Emoji-Keyboard drin, quasi so wie alle anderen Sachen, die du häufig brauchst und kannst es dann nachher wieder weiter verschicken. Aber auch da jetzt nicht eine gigantische Funktion, aber Emojis werden sehr häufig gebraucht, darum durchaus etwas, wo Leute potenziell viel Spass haben können.
Dann ein kleiner Fun-Fact, den unsere Hörer vielleicht noch nicht wissen. Tobias ist ja Erfinder vom Fondue-Gaglon-Emoji. Wegen euch ist das, glaube ich, aufgenommen worden.
Genau.
Also du bist da Experte drauf. Etwas, was mich in Sachen...
Aber man muss natürlich dort genau... da ist wirklich halt der Unterschied. Oder? Das ist ein richtiges Emoji. Das geht... ist integriert eigentlich in, wenn man so will, im Programmcode. Das ist eine Zeichenfolge, die halt dann kann verschickt werden und dann auf jedem Gerät gleich aussieht.
Oder ein bisschen anders.
Aber halt quasi die Idee ist halt von dieser Standardisierung, dass wenn man ein Fondue-Emoji verschickt, dass dann auch ein Fondue-Emoji ankommt und nicht irgendwie Pistolen oder so.
Und jetzt sind es Bilder.
Jetzt sind es halt einfach Bilder, genau.
Etwas Negatives, wo mit der Apple AI gekommen ist, und zwar mein Mailprogramm sieht völlig anders aus. Das hat zwar jetzt wenig mit AI zu tun, aber, oder vielleicht doch, es ist viel unruhiger. Das ist etwas, was ich nicht so gerne habe.
Ich habe es abgestellt.
Du hast es abgestellt, ja. Ich bin kurz davor. Also, ich weiß auch nicht, wie man etwas kann unübersichtlich designen, aber Apple hat es geschafft.
Genau, dann hat es auch sonst noch News. Also eben, andere schlafen auch nicht. Amazon hat kürzlich gerade Alexa Plus vorgestellt. Google hat Gemini jetzt als Widget quasi auf den Homescreen vom iPhone gebracht. Also auch dort quasi ein Frontalangriff. Es hat auch Gerüchte gehabt, dass Gemini vielleicht bald auch noch an Siri angebunden wird. Und gerade letzte Woche hat Bloomberg geschrieben, Mark Gurman, also eigentlich da der grosse Apple-Leaker, wenn man so will, dass intern recht, ja, kann man sagen, Tumult ist, dass ziemlich hinterherhinkt, dass man eigentlich hätte eine grosse Erneuerung von Siri, also vom Sprachassistent machen, noch in diesem Jahr und dass jetzt eigentlich die Systeme, die sind offensichtlich so kompliziert und es sind irgendwie verteilt in drei verschiedene Subsysteme und versucht die irgendwie zusammenzufassen, so hat er es erklärt. Und dass da vielleicht dann erst 2027 kommt.
Also immer 26, sondern 27?
Ja. Also eben 26 oder 27, aber ich meine, nur schon die Timeline, bis dann sind wir einfach schon so viel weiter.
Ja.
Ja, also eben, ich finde es wirklich interessant, dass jetzt Apple natürlich jedes Gerät, das sie rausbringen, mit dem Claim Apple Intelligence Ready und Pipapo dann machen, aber dann, wenn du es dann wirklich brauchst, finde ich eben, ja, der Einsatz relativ bescheiden, beziehungsweise den Nutzen. Und eben, wir haben auch schon oft über Siri geredet, ich glaube nicht die Lieblingsstimme von uns beiden oder der Lieblingsassistent von uns beiden, weil er halt eben limitiert ist und wenn es da jetzt wieder länger geht, bis das mal wirklich gut ist, ja, es zeigt einfach, dass man halt mit Geld auch nicht alles machen kann. Weil wer hat mehr Geld als Apple? Vielleicht hätte es auch 60 Stunden arbeiten in der Entwicklungsabteilung. Dann geht es ein bisschen schneller.
Der Steve Wozniak fordert jetzt den Teil in der nächsten Ausgabe von der New York Times. Ja. Also, man weiß es nicht.
Also, eben, wenn ihr das hört, 18.4 ist noch nicht richtig draus. Ihr könnt es auch als Beta abladen, wenn euer iPhone ready ist dafür. Einfach in die Einstellungen bei den Software-Updates. Beta-Ding einstellen. Wir müssen vielleicht noch registrieren zuvor im Beta-Programm.
Genau. Zu empfehlen ist es allerdings noch nicht.
Nein, also, ich mache es auch nur noch wirklich in homöopathischen Dosen so Betas installieren, weil meistens ist der Gewinn nicht so groß. Aber immerhin neue Funktionen, die ihr ausprobieren könnt. Und auch dort dürft ihr uns eure Meinung sagen. Auch wenn ihr zum Beispiel ein Android-Gerät habt, wo AI drauf hat, die sind ja zum Teil schon sehr viel weiter. Etwas vergessen. Was AI bringt, und zwar bei der Bildbearbeitung. Dort auf dem iPhone, dort ist schon noch gut. Man kann zum Beispiel eben so Sachen rausradieren, wenn irgendwie hintendurch noch ein Mann oder Frau in dein Foto reinläuft oder ich weiss auch nicht was. Das geht relativ sehr gut. Aber auch dort, das ist das, wieso ich darauf froh bin, sind die Android-Konkurrenz.
Die Fans lachen drüber.
Ja, die lachen drüber. Genau. Also, wenn ihr AI auf eurem Handy braucht, schreibt doch uns, für was es braucht, auf promptzero@blick.ch.
Das ist der AI-Podcast Prompt Zero gewesen. Am Mikrofon Tobias Bolzern.
Und der Thomas Benkö. Prompt Zero.